ARD.
ARD. Was würde man wohl auf dem Monitor sehen, wenn man sich bei der Sicherheitskontrolle am Flughafen einfach mal auf dieses Laufband legen würde und sich durch diesen Gepäckscanner durchschieben lassen würde? Also würden die jetzt da irgendwie ein künstliches Hüftgelenk drauf erkennen? Vermutlich. Würden die mehr sehen? Sollte man sich vorher die Beine rasieren vielleicht, bevor man sich da drauf legt? Das ist ein Gedanke, den kann man schon mal haben. Nur kriegt man da selten eine Antwort drauf. Also früher war das so. Jetzt gibt's ja mich.
Comsi Calling, ein Podcast von SWR 3.
Wenn gerade euer Haus abgebrannt ist und alle 8 Katzen entlaufen sind und dann auch noch der Dispo am Limit ist, dann werdet ihr diese Gedanken, die wir jetzt in diesem Podcast hier besprechen, wohl eher nicht haben. Denn nur in friedvollen Momenten schleichen sich solche Fragen in unser Bewusstsein. Und das nächste Mal, wenn ihr so eine Frage im Kopf habt, schickt sie direkt an mich per Sprachnachricht. Ihr wisst ja wie, über meinen Instagram-Account. Und ich suche dann jemanden, den wir anrufen und auf eine Antwort einfach festnageln. So, wo ihr den Instagram-Account findet, das singt euch jetzt mein Vater nochmal ein, der endlich auch ein Publikum hat. Also, ich drücke Play.
Konzi auf Instagram findet man mit Konzi unterstrich Gwen.
Die erste Frage heute kommt von Eileen.
Hi Konzi, hier ist Eileen. Meine Frage ist, ob es immer schwerer wird, neue Songs zu schreiben, weil ich mir denke, dass doch irgendwann wahrscheinlich alle Tonkombinationen durch sind. Vielen Dank und liebe Grüße.
Ausgezeichnete Frage. Man hat ja öfter mal den Eindruck, Moment, das habe ich doch schon mal irgendwo gehört. Und dann gibt es alle paar Tage wieder irgendeine Meldung, dass wieder jemand abgekupfert haben soll. Ich glaube, Ed Sheeran war ja auch schon mal vor Gericht gestanden deshalb. Und vielleicht geht das ja einfach nicht anders, weil einfach nichts mehr da ist. Eine Songwriting-Sackgasse quasi. Und dann steht man da und muss sich halt doch wieder ein paar Akkorde bei Bon Jovi klauen oder so. Kann ja sein, ich weiß es nicht. Ich frage mich, ob das jetzt gut oder schlecht wäre, wenn wir das jetzt erleben würden, das Ende der neuen Songs. Ich meine, wenn jemand eine Pandemie ausgehalten hat als Generation, ne, in seiner Lebenszeit, dann fällt doch das bestimmt als nächstes rein. Auf der einen Seite ist das natürlich jetzt irgendwie doof, weil das wäre ja alles wie so ein Oldie-Sender, das ganze Leben quasi, wo alles in endlos Schleife sich wiederholen würde bis ans Lebensende, so Summer of 69 und Narcotic oder so. Ja, andererseits ist es ja jetzt auch nicht so viel anders, ehrlich gesagt. So groß wäre der Unterschied vermutlich gar nicht und es gäbe vielleicht ja dann auch immer wieder neue Coverversionen in neuen Musikstilen, so wie das jetzt ja wahrscheinlich auch schon ist. Hat jemand Stumbling In gesagt, möchte ich sagen an dieser Stelle. So, vielleicht wäre das aber ja auch total geil, wenn man da jetzt wirklich die Möglichkeit hätte, quasi ganze Musikjahrzehnte in seiner Lebenszeit durchgehört zu haben. 90er, klar, habe ich alles gehört, mache ich ein grünes Post-it dran, zack, bumm, fertig. Das wäre irgendwie friedvoll, oder? Dann wüsste man endlich mal, ja, hier meine Playlist, die ich da habe, die ist final, da kommt nichts Besseres mehr nach, vielleicht schmeiße ich nur irgendwas raus. Das wäre irgendwie gut. So, ob wir uns auf dieses Szenario einstellen können oder nicht, das kann uns Albrecht Schrader sicher sagen. Albrecht Schrader ist Musiker und Komponist und hat's allgemein drauf. Das weiß ich, weil er für Eurovision.de sich schon ESC-Songs angeschaut hat und die Idee hinter Loreens Gewinnersong zum Beispiel entschlüsselt hat, damals. Und das habe ich nicht vergessen, weil er da die Verbindung hergestellt hat zwischen Dur, Moll und warum jetzt die Melodie zum Text so klingt und so, dass das quasi ein großes Ganzes wird, was man sonst eigentlich gar nicht so rausgehört hätte. Also kann man sich ruhig nochmal anschauen, ist wirklich toll geworden. So, das Vorzimmer hat Albrecht auch schon in die Leitung geholt. Hallo Albrecht.
Ja, hallo, grüß euch.
Du, sag mal, wie ist es denn? Wird es denn tatsächlich immer schwerer, neue Songs zu schreiben? Sind die Tonkombinationen irgendwann mal durch oder ist das unerschöpflich?
Also theoretisch ist es auf jeden Fall unerschöpflich. Also ich bin kein hochbewandter Mathematiker, aber da ist auf jeden Fall noch viel zu holen. Ich glaube, das Problem ist eher, dass sich das musikalische, harmonische, melodische Idiom in den letzten Jahren etwas verengt hat. Oder einfach, also es hat sich auf jeden Fall verändert. Ich habe aber nicht das Gefühl, dass schon alles gesagt wurde. Also ich bin da relativ starker Vertreter der These, dass die Musik immer dahin geht, wo die Gesellschaft und die Menschen hingehen. Und wenn die Menschen gerade diese Musik wollen, wie sie gerade ist, dann ist es das. Und das sind, ja, im ganz großen Mainstream geht der Tendenz gerade wieder dazu, dass es eher kürzere Nummern sind. Das gab es aber in den 60ern auch schon mal. Da waren die Singles auch sehr kurz und teilweise relativ wenig Harmonik. Billie Eilish ist ein Gegenbeispiel, die hat eigentlich sehr harmoniereiche und melodiereiche Songs. Insofern, es ist nicht undenkbar, dass in 10 Jahren 7-minütige ausufernde Prog-Rock-Songs wieder die Menschen emotional abholt. Also lange Rede, kurzer Sinn, es geht so lange weiter mit der Musik, solange die Menschen Musik hören wollen.
Ich liebe das, dass du einfach innerhalb von 30 Sekunden schon den Satz rausgehauen hast, das musikalische, melodische Idiom hat sich verengt in den letzten Jahren. Na klar, alles, was man so sonst so raushaut auch. Was bedeutet das? Aber das heißt, die Songs sind sehr ähnlich in ihren Melodien, Abfolgen, Harmonien, Einfassungen.
Naja, also ja und nein, das war auch da wieder in den 60er Jahren nicht anders. Wenn man sich da ein Großteil der berühmten Songs waren in Blues-Schema geschrieben. Das sind 3 Akkorde. Oder es gab so eine Turnaround-Formel für Balladen oft, zum Beispiel Unchained Melody, die berühmte Schnulze von Elvis und so weiter und unzähligen anderen gesungen. Das sind auch nur 4 Akkorde. Die Formeln ändern sich einfach und es gab in der Popmusik immer Formeln. Das ist überhaupt nichts Bedenkliches. Ich bin da insgesamt total entspannt. Was ich eben meinte mit diesem Satz ist, dass es einen Trend gab in den letzten Jahren in bestimmten Musikrichtungen, dass harmonisch relativ wenig passiert. Das heißt aber nicht, dass es schlechte Musik ist. Nehmen wir zum Beispiel Deichkind. Finde ich eine ganz tolle Pop-Band hierzulande. Und da ist melodisch und harmonisch so gut wie gar nichts los. Das sind oft Riffs, die bestehen aus 2 Tönen. Aber es ist trotzdem super gute Musik. Also das heißt nicht, dass die Musik schlecht ist, wenn sie mit wenigen Mitteln arbeitet.
Jetzt frage ich mich, kann man denn diese Tonfolgen, also ich meine, mir wäre das jetzt wahrscheinlich gar nicht aufgefallen, ist es so, dass die verkleidet werden, dass man das Tempo ändert, aber prinzipiell die Tonfolge ist die gleiche und man, weiß ich auch nicht, lässt einen Ton aus, geht eine Nummer höher oder sonst irgendwie, so dass man es gar nicht genau merkt, aber du als Experte merkst das natürlich, dass es sich wiederholt. Ist es so? Weil mir wäre es gar nicht so aufgefallen.
Also, naja, wenn man jetzt Laie ist, dann hört man das wahrscheinlich nicht, nee, aber es gibt zum Beispiel diese, das ist schon ganz uralt, also bestimmt 10 Jahre von diesen Australiern, Axis of Awesome, da haben sie diesen 4-Chord-Song irgendwie ausgebreitet. So, das war so ein YouTube-Hit und es gibt x Pop-Songs, die mit einer bestimmten Akkordfolge funktionieren. Das heißt aber nicht, dass man damit nicht noch tolle Songs schreiben kann. Also Taylor Swift hat auch ihre festen Akkordfolgen, die sie immer wieder verwendet. Und ich bin jetzt kein riesen Swiftie, aber die ist ohne Zweifel handwerklich extrem begabt und kann ganz tolle Pop-Songs schreiben. Und es ist überhaupt nicht schlimm, wenn man immer dieselben Akkordfolgen benutzt, solange man dazu noch was zu sagen hat.
Ich überlege gerade, ich meine, ich habe mal in der Radiosendung auch was von Pachelbel erzählt, Kanon in D, weil das nämlich auch so ein musikalisches Motiv ist, was auch heute immer noch in Popsongs immer wieder auftaucht. Also das heißt, es ist tatsächlich so, dass es sich schon wiederholt, aber man könnte was anderes machen. Wir machen das aber nicht. Da muss ich noch nachfragen, warum verengen wir das freiwillig? Weil wir gerne Sachen hören, die wir schon mal so ähnlich gehört haben, weil das unser Hirn so will, oder?
Nee, das würde ich gar nicht unbedingt sagen. Also man muss immer aufpassen, ich finde bei Kunst jeglicher Richtung, und dazu gehört auch Popmusik, dass man sie getrennt betrachtet von den Menschen, die sie nun mal konsumieren und die sie bewegen soll. Wenn es gerade eine Tendenz dahin gibt, dass die Menschen Musik gerne hören wollen, die einer bestimmten Logik folgt, dann hat das mehr mit den Menschen zu tun als mit der Musik. Es gab in den 70er Jahren 7-minütige Songs mit wahnsinnig vielen Akkorden, mit Orchester, die auf Platz 1 der Charts waren. So. Das heißt aber nicht, dass die Menschen damals interessierter an Komplexität waren, sondern es hat sie einfach aus irgendeinem Grund berührt. So. Und nur weil die Songs jetzt anders sind als damals, heißt es nicht, dass die Menschen irgendwie stumpfer oder dümmer sind oder immer nur dasselbe hören wollen. Also daran glaube ich überhaupt nicht. Es hat immer seinen Grund. Und wie gesagt, in den 60er Jahren gab es viele Hits, die waren auch wahnsinnig simpel gestrickt und auch kalkuliert. Da hat man auch darauf geachtet, dass das einfach ist, dass die Teenager das verstehen. Das ist alles völlig in Ordnung. So, genau. Wenn man nur auf die Musik guckt und jetzt sagt, es gab ja letztens diese Studie vom Guardian, ja, das wird alles immer einfacher und immer selbstbezogener und so. Das ist eine ganz klare Tendenz in dieser Studie und die will ein pessimistisches Bild erzählen. Da bin ich anderer Auffassung.
Das finde ich gut. Das habe ich nämlich jetzt auch gerade schon gedacht, weil du am Anfang schon direkt quasi aktivistisch wurdest, dass die Musik, die wir hören und gut finden, nicht scheiße ist. Und das finde ich gut. Ich liebe dieses Gespräch jetzt schon. Das ist ein toller Blickwinkel.
Es gibt natürlich schlechte Musik, aber die gab es schon immer. Und die haben wir halt aus den vergangenen Zeiten auch zu Recht vergessen. Wenn du mal, das habe ich manchmal aus Interesse gemacht, mir so aus beliebigen Jahren, sei es 1977 oder 1992, mal so die Top 10 oder Top 20 mal durchgescrollt. Da hast du Songs, die hat jeder vergessen. Und zwar, weil sie einfach scheiße sind. Weil die Plattenfirmen, ja, weil die Plattenfirmen immer dasselbe machen. Die gucken, was funktioniert und dann wollen sie es nochmal machen. Das macht die Filmindustrie so, das macht die Parfümindustrie so und das macht die Popmusik auch so. Trotzdem ist immer auch Raum für Erstaunliches und für Innovation so. Und das wird, glaube ich, auch so bleiben. Aber dass es schlechte Musik gibt, das war schon immer so. Und die guten Sachen halten sich und die schlechten werden vergessen.
Da muss ich jetzt nochmal nachfragen, was denn überhaupt schlechte Musik sein soll, weil, wenn ich jetzt mal drüber nachdenke, ich hatte hier auch schon einen Sommelier im Podcast, der auch sagt, na, wenn es dir schmeckt, dann ist es richtig. Und wenn jemandem die Musik gefällt, dann ist es doch gute Musik, oder nicht?
Das ist richtig. Ich würde sagen, das muss man auf zwei Ebenen betrachten. Erstmal bin ich der Auffassung, alle Menschen haben das Recht, durch die Musik berührt zu sein und die Musik zu konsumieren, die eben das mit ihnen macht, sofern sie auf dem Boden der Verfassung steht. Das meine ich durchaus ernst. Also wenn Leute Freude daran haben, rechtsradikale Musik zu hören, dann ist das gefährlich und schlecht und das muss weg. Aber wenn sie von Helene Fischer so berührt sind wie ich von anderer Musik, dann kann ich nicht sagen, du darfst das nicht. So.
Sehe ich auch so.
Objektiv betrachtet kann man, glaube ich, gute Musik, schwierig zu sagen. Ich würde sagen, Menschen merken, dass etwas schlecht ist, wenn ihnen etwas vorgespielt wird, wo sie nicht mitgehen. Also man will von Musik und von Kunst, man will verzaubert werden, wie auch immer. Man möchte in eine Illusion hereingehen. Es ist doch erstaunlich, dass wir uns das antun. Also wir drücken irgendwo auf Play oder setzen uns in den Raum und sagen so, jetzt mach mir hier mal was vor. Und dann lasse ich mich davon berühren. Das machen wir ja. Und ich glaube, die Bedingungen dafür, dass das funktioniert, die sind sehr fragil. Und wenn wir als Publikum merken, Moment, da stimmt irgendwas nicht. Von mir wird gefordert, dass ich mich hier darauf einlasse, aber die Bedingungen überzeugen mich nicht. Dann sagt man, nee, das gefällt mir nicht und das ist schlecht. Und ich glaube, dafür gibt es gewisse Kategorien, die kann man schon irgendwie ergreifen. Aber zwischen Geschmack und Qualitätsurteil, es ist sehr komplex. Es ist sehr komplex. Ich finde Sachen ganz qualitativ wahnsinnig toll, die wenige Leute interessieren. Und ich finde Sachen, die andere Leute für total bescheuert und schlecht und Mainstream und kitschig halten, finde ich wahnsinnig gut und sage, das ist ein richtig tolle. Naja, ich bin zum Beispiel ein Verfechter von guten, handwerklich gut gemachten, sehr unterhaltsamen Musicals. Damit meine ich jetzt nicht König der Löwen, was in Hamburg, also diese ganze Hamburger Live-Geschichte, aber so zum Beispiel tolle Musical-Filme, auch aus der jüngeren Zeit, finde ich total unterhaltsam. Und also ich nehme auch sowas wie Hairspray oder so. Das finde ich total super gemacht. Ich kenne mich in dem ganzen Disney-Kosmos nicht so aus, also diese Highschool-Musicals. Aber zum Beispiel auch Olivia Rodrigo, das sind verdammt gute Popsongs. So, aber da gibt es ganz viele Leute, die kriegen sagen, was, das ist doch konfektionierte Scheiße. Und so, nee, es sind super Songs. Also ich muss mir das jetzt nicht jeden Tag anhören, aber ich höre das und merke, das ist gut gemachte Popmusik.
Gut gesagt. Was passiert mit dir, wenn du Radio hörst? Also schaust du immer so drauf, Moment, diese Tonfolge, die kenne ich daher. Also sortierst du so in Töpfchen und sagst, das ist klug gemacht. Das könnte ich mir anschauen. So, ne, wie meine Mutter, die immer Schuhe verkauft hat, immer sofort auf die Schuhe geguckt hat und sich angeschaut hat, wie das so ist. Machst du das auch, wenn du Musik konsumierst?
Ja, ich habe natürlich einen gezwungenermaßen einen gewissen analytischen Blick. Aber wenn ich am besten ist es... Aber ich will ja genau das, was ich eben gesagt habe, mit dem verzaubert werden oder dem sich in eine Illusion hingeben, das will ich ja genauso. So, ne? Also sonst würde ich ja das nicht lieben. Ich bin in erster Linie bin ich ja Liebhaber. Ich will es ja nicht mit dem Kopf durchdringen. Das tue ich zwar, aber ich will berührt werden und verstört werden von Musik. Und wenn ich die Formel noch so gut kenne und verstehe und ein Popsong, ich sage jetzt mal von Taylor Swift, keine Ahnung, Getaway Car oder so, das ist so einer meiner Liebsten. Wenn der mich dann da voll mitnimmt, dann ist mir das auch völlig egal, ob das jetzt wieder CGAF ist. was eine berühmte Akkordfolge ist, weil das einfach mich mitnimmt.
Ist es nicht absurd? Also eigentlich drückst du ja aus, wenn ich das mal hoffentlich richtig übersetze, dass wenn sich jemand auf so eine Bühne stellt, dann ist das natürlich schon eine gebaute Illusion, aber sie muss so gut dargeboten sein, dass wir sie abkaufen und dass wir es mitfühlen können. Das heißt, es muss jemand wirklich auch selbst fühlen, damit sich es überträgt. Jetzt wird es schon fast esoterisch. Damit sich es überträgt, damit wir das auch abkaufen. Das muss ja jemand, entweder muss jemand komplett wahnsinnig sein und sich das selbst glauben, was er eigentlich nicht glaubt, oder es ist einfach so. Und er fühlt es oder sie. Und wir fühlen es dann auch. Ist es so?
Ja, oder es ist genug Platz für unsere eigenen Gefühle. Also es funktioniert, glaube ich, immer nur, wenn wir selbst da auch mitgehen können. Also sagen wir mal, jemand stellt sich auf die Bühne und singt, meine Katze ist tot und ich bin traurig. So. Und dann ist das auf eine Art und Weise getextet und vorgetragen, die die Kraft hat, dass wir vielleicht an unsere Großeltern dabei denken oder an unser Kaninchen oder an irgendetwas, an eine andere Verlusterfahrung. Dann berührt uns das. Und dafür müssen die Bedingungen stimmen. Es kann aber sein, dass wir sagen so, also es interessiert mich ein Scheißdreck, was mit deiner Katze passiert ist. Dann ist der Song schlecht gemacht. Aber wenn er so gut gemacht ist, dass wir das mitfühlen können, dann funktioniert das. Und dann sitzt man da und hat Tränen in den Augen und ist berührt. Und das ist das Allerbeste, wenn das möglich ist. Aber warum und bei wem das funktioniert, ist auch einfach völlig unterschiedlich.
It's magic, ein Stück weit.
Ja, es ist magic. Also es gibt ja immer mal Songs, die wirklich das dann schaffen, hunderte Millionen, vielleicht sogar eine Milliarde Menschen zu berühren. Und dann kann ich auch nicht genau sagen, woran das liegt.
Albrecht, das war mega cool, mit dir zu sprechen. Ich finde das wirklich bereichernd und ich möchte dir den Titel Musikphilosoph verleihen, weil ich glaube, das bist du am Ende des Tages. Auch wenn du dich Musiker und Komponist schimpfst und auch selbst Musik machst, die man auch anhören sich darf. Und wir können festhalten an diesem Punkt, dass es sehr, sehr viele Möglichkeiten gibt, noch Songs zu schreiben, die nicht schon irgendwo aufgetaucht sind. Aber es ist halt auch
fashion,
dass Akkorde sich wiederholen.
Ja, aber das ist überhaupt nicht schlimm. Also wenn da draußen jetzt Leute zuhören, die da irgendwie hadern, einfach machen. Das ist völlig egal, was es schon alles gibt. Einfach machen. Wenn man was zu sagen hat, dann wird das schon seinen Weg finden. Ob das nun über 17 Akkorde ist oder nur über einen stumpfen Beat, das ist völlig egal. Es muss die Leute berühren und das weiß ich auch nicht, wie es funktioniert. Manchmal klappt es, manchmal nicht.
Sagt Albrecht Schrader. Also manchmal hat man ja so Gespräche, ne, in denen man sehr schnell feststellt, dass die eigenen Fragen einfach nur sehr, sehr an der Oberfläche der Gedankenwelt des Gegenüber kratzen, weil er einfach so viele weiterführende Gedanken schon hat. Und das merkt man immer dann, wenn man eine Frage stellt und dann kommt viel mehr als Antwort zurück, als man sich eigentlich vorgestellt hatte. Und das wirft dann ganz viele neue Fragen auf und das ist ganz fantastisch. Also mir hat das großen Spaß gemacht. Liebe Eileen, danke für die Frage und die Möglichkeiten für neue Songs sind also weiterhin endlos, können wir festhalten. Mal sehen, was Taylor Swift also noch so einfällt. So, wir machen weiter mit der Frage von Miri.
Hallo Konzi, ich bin die Miri und ich müsste bald mal wieder zum Friseur. Deswegen stehe ich vor einer Frage, die ich mir schon wirklich oft gestellt habe. Sollte ich mit gewaschenen und gestylten Haaren zum Friseur gehen, damit der Friseur einen Eindruck davon bekommt, wie ich normalerweise aussehe? Oder gehe ich besser ungestylt und mit ungewaschenen Haaren, weil meine Haare ja vor Ort sowieso gewaschen werden? Wie ist es denn für den Friseur am leichtesten und am angenehmsten? Ich hoffe, du kannst mir meine Frage beantworten. Danke schon mal und liebe Grüße.
Guter Punkt. Gleicher Gedanke. Mir geht's jedes Mal so und das führt einem auch die eigene Zwanghaftigkeit vor Augen. Also die Haare werden ja vor dem Schneiden sowieso gewaschen. Aber will man trotzdem nicht mit ungewaschenen Haaren durch die Friseureingangstür durchgehen, weil sonst kommt man ja so ungepflegt rüber. Das will man ja auch nicht und deswegen stehe ich hier auch immer im Bad und wasche die und mache auch noch extra Produkt rein, was dann circa 12 Minuten später wieder rausgewaschen wird, wenn ich beim Friseur bin. Total bescheuert, aber es muss irgendwie so. Also bei mir war das damals schon so, als ich in meiner WG das Klo quasi vorgeputzt habe, bevor die Putzfrau, auf die ich aus Gründen irgendwann bestanden hatte, bevor die kam, habe ich das Klo geputzt, weil ich mich so geschämt habe. Das ist einfach nur komplett wahnsinnig und sehr gestört. Ich hoffe, ihr habt diese Probleme nicht. Aber ich bin mir allgemein sicher, dass jemand anderes schuld ist. Das wurde einem ja auch mal beigebracht. Grüße an die Eltern nochmal. Sich von der Meinung anderer abhängig machen ist allgemein eine ganz tolle Idee, vor allen Dingen, wenn man in diesem Job ist. Gut, klasse. Ich kriege ja kaum Meinung ab. So, vielleicht kriege ich die Angst ja jetzt aber ein wenig genommen. Wir lassen uns mal erzählen, wie sich eine Friseurin das so wünschen würde. Wir telefonieren mit Yvonne. Sie hat ihren Salon in Moosbrunn im Odenwald und Yvonne kennt ihr vielleicht schon. Ich telefoniere regelmäßig im Radio mit ihr, weil sie einfach eine Naturgewalt ist. Man kann es nicht anders sagen. Sie kann wirklich zu jedem Scheiß irgendwas sagen und ich liebe das. So, und Yvonne rufen wir jetzt an und dann klären wir ein für alle Mal alles. Los geht's.
Guten Tag.
Hallo, Zaubermaus. Na, bist du ready?
So, ich eile. Ja, ziemlich,
cool.
Ja.
So, Yvonne, folgende Frage an dich, meine Liebe. Wir wollen ja eine Frage beantworten, und zwar die von Miri. Und Miri fragt, wie kommen wir denn zum Friseur? Also kommen wir gewaschen mit gewaschenen Haaren? Kommen wir mit gewaschenen und gestylten Haaren? Oder kommen wir eher ungewaschen? Weil sie werden ja sowieso noch gewaschen. Also weißt du, gestylt, damit du auch schon siehst, wie man eigentlich aussieht oder aussehen möchte.
Ja.
Damit du schon mal einen Anhaltspunkt hast.
Ja, gestylt ist, glaube ich, muss jetzt nicht unbedingt sein. Ich glaube auch bei keinem Friseur. Jeder Friseur wird dir sofort dein Styling rauskämmen, liebe Miri, und wird erstmal schauen, wie deine Haare so von Natur aus sind. Wenn du es zum Beispiel gestylt hast, kann ich ja gar nicht erkennen, hast du Naturlocken oder Wellen oder wo sind vielleicht viele Wirbel? Das muss ich ja alles mit einkalkulieren in meinen Haarschnitt. Lieber ein Bild mitbringen von dem, was du gern willst. Und zum Thema gewaschen und ungewaschen, es kann beides sein. Wenn du jetzt zum Beispiel zum ersten Mal zum Friseur gehst und du kennst den noch nicht, der kennt dich noch nicht, ist es schon schlau, die Haare einmal relativ frisch gewaschen zu haben, damit man eben all diese Sachen erkennen kann. Wenn du jetzt zum 20. Mal zu deinem Friseur gehst und er weiß, wir machen die und die Ansatzfarbe drauf und es ist immer dasselbe, dann ist es sinnvoll, mit ungewaschenen Haaren zu kommen, weil dann hast du noch den Schutzfilm der Haut. Der ist dann noch auf deiner Kopfhaut drauf und dann verträgst du die Farbe an der Kopfhaut besser. Also das ist tatsächlich immer ein bisschen davon abhängig, was du so machst. Wenn du neu wohin gehst, einfach mit gewaschenen, lockeren Haaren hingehen. Nicht nasse Haare, aber halt gewaschene Haare, damit man als Friseur erkennen kann, was dein Kopf so hergibt.
Wenig allgemein, meiner.
Wenig allgemein. Und zum Beispiel aber auch vom Make-up her meistens auch ganz gut, nicht zu stark geschminkt zu sein, damit man eben die Gesichts-, die Hautfarbe erkennen kann und so ein bisschen dann auch mehr einschätzen kann, was passt denn an Haarfarbe zu dir. Wenn du jetzt zum Beispiel eher blass bist, bist aber so ziemlich braun geschminkt oder vielleicht auch sehr, sehr, es gibt ja da verschiedene Nuancen in der Schminke, auch eher rötlicher braun oder eher matter.
Ja.
Und dann mache ich dir vielleicht eine Farbe und du schminkst dich zu Hause ab, Miri, und du denkst, um Gottes Willen, ich sehe ja aus wie ein Monster. Also lieber auch nicht so viel Make-up.
Erstmal den Bronzer runterkärchern, wenn man zu dir in den Laden kommt.
Genau, erstmal den Bronzer. Oder dann, weißt du, wir Friseure, wir waschen dann und merken dann so, wenn wir so ein bisschen am Ohr so über die Kontur kommen, denken wir, ah, da ist die Naturhaut. Das ist also die natürliche Hautfarbe. Die war gar nicht 4 Jahre in Marokko am Strand gelegen.
So.
Ja, so ist das bei uns. Da holen wir auch unsere Erkenntnisse. Aber dann ist meistens die Farbe schon drauf und dann ist es zu spät.
Kann man da noch was machen? So was drüber sprühen oder so, damit es ein bisschen abgemildert wird? Nee, wenn es drauf ist, ist es drauf.
Meinst du jetzt auf die Haut oder auf die Haare?
Auf die Haare, meinst du denn? Wenn die Farbe einwirkt. Verdünnen.
Ach so, nee, verdünnen tut man da nichts mehr. Entweder man lässt es zu Ende einwirken oder man wäscht es vorzeitig ab.
Okay, verstehe. Da kann man auch nichts
machen. In der Hoffnung, es ist noch nicht so viel passiert.
Aber jetzt sag mal, mir persönlich ist es immer so ein bisschen unangenehm. Ich mag nicht mit ungewaschenen Haaren zum Friseur kommen, weil ich immer den Eindruck habe, ich werde verurteilt. Aha, bisschen ungepflegt, ne?
Konzi, bei Männern, genau. Also erstens wirst du sofort verurteilt, den Stempel hast du für immer drauf, merkst dir. Und zweitens, ich meine, manche Friseure waschen ja die Männer auch gar nicht. Aber ich glaube, wenn du so mit gewaschenen Haaren gehst, ist es ja auch gut. Dann kann man vielleicht auch ein bisschen genauer sehen, ob sich was verändert hat. Oder weißt du, bei Männern muss man ja auch schauen, sind es mehr oder weniger Haare geworden?
Ja.
Das mehr habe ich jetzt einfach nur so dazu gesagt. Eigentlich geht es immer nur um weniger. Und, ja, weißt du, oder wie furchtbar sieht der Mensch denn aus mit ungewaschenen Haaren? Also man will ja auch nicht durch die Straße laufen mit ungewaschenen Haaren. Und meistens muss man ja zum Friseur hinlaufen.
Das ist wahr. So, jetzt ist es ja aber so, hat mal jemand übertrieben? Ich frage mal so, ist mal jemand zu dir gekommen und du hast dir gedacht, oh Gott, Igitt?
Oh Gott, Igitt? Nee, ich bin, glaube ich, wahnsinnig abgehärtet, was das angeht.
Oh
ja, doch. Ich glaube, oh Gott, Igitt. Also es ist ja auch schade für die Leute, aber manche haben ja echt Probleme so mit Schuppenflechten und so. Und da kribbelt es mir schon so ein bisschen in den Fingern, aber die können ja nichts dafür. Weißt du, wenn du halt so kämmst und der Kamm ist dann irgendwie komplett weiß, weil alles voll mit Schuppen ist, ist schon, da kribbelt es einen schon. Aber man muss sich halt denken, und es machen ja, also Friseure sind ja, waschen sich ja öfter mal die Hände und dann wäschst du dir halt die Hände noch einmal. Ja, doch, eigentlich so den halben Tag lang waschen wir eigentlich Hände. Nicht nur Haare, wir waschen auch Hände. Und dann ist es halt wieder okay.
Habt ihr so ein Codewort? Also ich habe mal von Zahnärzten und Zahnarzthelferinnen gehört, die gesagt haben, die haben so ein Kürzel auf der Akte, MS, das steht für Mundsau, wenn jemand ungepflegt
echt?
Ist. Ja. Ja, schrecklich, oder? Oh, jetzt guckt man immer beim Zahnarzt auf seine, ja, ich sag's dir. Jetzt guckt man immer auf seine Akte. Habt ihr sowas? Du, Verena, ich habe hier eine HS, eine Haarsau.
Ach so, das haben wir nicht. Wir sagen einfach, wir gehen hinten in unser Kapuff und sagen, oh ey, die heute wieder oder der riecht heute wieder.
Nein.
Komm, da muss man ja aber auch ehrlich sein, oder? Oder dann hinterher kriegst du vielleicht so gesagt, boah, Yvonne, wie hast du das wieder ausgehalten? Und du denkst dir so, ich weiß es nicht, aber ich hab's geschafft. Das gibt's schon, aber komm, sorry, ganz ehrlich, es ist ja auch irgendwie witzig, Konzi, stell dir vor, du hast so einen Mann vor dir, ja? Der ist jetzt reingekommen von der Bullenhitze, du hast ihm erstmal diesen Umhang rumgemacht, null Luftzirkulation unter diesem Umhang und dann versuchst du den irgendwann zu föhnen und es wird nicht trocken, weil dieser Mann so schnell nachschwitzt.
Nein.
Und das ist irgendwie auch wieder witzig, finde ich, weil ich mir denke, ich muss es ja, weißt du, es ist ja, wenn der nicht riecht, ist es ja nicht, aber es ist doch auch lustig. Der sieht aus wie durch den Regen gelaufen und du föhnst und föhnst und föhnst schon mit kalter Luft, weil du denkst, vielleicht kühlt er irgendwann ab das und es hilft nichts.
So selbstgemachte Beachwaves, wenn das einzige Wasser von der Kopfhaut die Haare gleich wieder wählt.
Vielleicht sollte ich das in mein Repertoire aufnehmen. Also wenn mal Sommer wird demnächst, könnte ich das aufnehmen. Sag ich hier. Ich föhne dir den Schweiß ins Haar.
Das klingt wie ein Song von Apache oder so. Föhn den Schweiß.
Ja. Oh, ach Gott, wir geben ihm eine Vorlage. Kann er was draus machen.
In diesem Sinne, meine liebe Yvonne, ich sage Dankeschön. Wir müssen uns friseurgerecht verabschieden. Deswegen Bussi links.
Muah.
Bussi rechts.
Muah.
Und bis ganz bald, Teuerste.
Mach's gut, Konzi.
Die Yvonne. Seht ihr? Ich habe ja gesagt, das ist eine Naturgewalt. Liebe Miri, wir können festhalten, nur beim ersten Besuch beim Friseur Haare waschen und ansonsten können wir einfach so kommen, wie wir sind. Das ist doch eine beruhigende, gute Botschaft. So, das war Konzi Calling für diese Woche. Danke, dass ihr dran geblieben seid und eure nächsten Hirnhänger direkt als Sprachnachricht zu mir, instagram.com/konzi_quent oder einfach hier bei Spotify, falls ihr bei Spotify hört, in die Kommentare zur Folge eure Frage posten und da auch gerne bewerten übrigens und auch sonst überall. Und diese Folge natürlich an jemanden schicken, der ab und zu mal zum Friseur geht. Das wäre lieb und ich bin Konzi, ich moderiere die SWR3 Morning Show und ich sag bis nächste Woche.
Konzi Calling ist ein Podcast von SWR3 in Zusammenarbeit mit Early Studios.
Und hier kommt noch ein Podcast-Tipp.
Schaut mal an euch runter. Was seht ihr da? Bestimmt Kleidung. Und was sehen wir? Große Geschichten. Hi, ich bin Aminata und du willst mehr wissen über deine Lieblingskleidung? Dann hört rein in den Mode-Podcast Iconic. Zu finden in der ARD-Audiothek und überall, wo ihr Podcasts hört.